Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit 2 Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Boden und Ständig mit Carina Dünchem und mir natürlich. Hallo Carina.
Moin Johannes hier an diesem herbstlichen Augustmorgen.
Ja, herbstlich ist tatsächlich ganz richtig. Wobei ich jetzt sagen muss, bei uns scheint gerade die Sonne ins Fenster rein.
Echt? Oh, das ist schon weiter als ich. Hier ist bewölkt.
Ja, das kommt noch mit Sicherheit zu euch. Also so.
Ich hoffe.
Oder halt auch nicht, so wie das Wetter halt so im Moment so gerade ist.
Ja, verrückt. Aber ja. Heute wollen wir mal nicht über das Wetter sprechen.
Nee, Wetter ist ja sonst ein wichtiges Thema. Aber heute wollen wir die Zuhörer ja nicht lange auf die Folter spannen. Wir wollten einfach nur mal eben kurz ein bisschen über Feedback reden, Carina. Ich glaube, du hast ein bisschen Feedback gekriegt zur letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wer schon mal aus Versehen das falsche Feld bearbeitet oder auch gegrubbert oder gesät hat.
Also die Folge hat auf jeden Fall, was Feedback angeht, ich glaube, meinen Rekord hier geschlagen, meinen persönlichen. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Feedback bekommen, vor allen Dingen aber auch so viele Nachrichten, weil die Podcast-Folge ja schon so hieß, Hilfe, ich habe den falschen Acker gemäht, so nach dem Motto. Und dann alle so, was, hast du das wirklich schon mal gemacht? Und ich so, nee, dafür musst du die Folge hören, was da wirklich los war. Und tatsächlich haben ja auch 2, 3 geschrieben, dass es tatsächlich auch schon vorgekommen ist. Einer hat mir geschrieben, dass er mal in der Lehre den falschen Weinberg abgeerntet hat. Also handelte sich dann wahrscheinlich um einen Winzer. Das fand ich dann auch sehr witzig. Und und einmal wurde auch im Obstbau der falsche Kirschbaum abgeerntet. Wie ich gesagt habe, dachte ich mir das schon, dass das bestimmt das ein oder andere Mal schon vorgekommen ist.
Ja, mit Sicherheit ist das wirklich dem einen oder anderen schon mal passiert. Aber ich habe tatsächlich noch überlegt, ob es mir persönlich auch mal passiert ist, aber ich glaube tatsächlich nicht. Aber dir ist auch noch nichts so in der Art passiert, Carina?
Nee, also eigentlich nicht. Also nicht nur eigentlich, nee, nicht, weil, ja gut, ne, ich bin ja mit den Flächen auch groß geworden. Ich weiß ja, wo unsere Flächen sind. Dass ich mal irgendwo falsch reingefahren bin, das ist mir auch noch nicht passiert. Ist auch hier auf dem Hof noch keinem passiert.
Ja, das ist Wenn man immer auf denselben Flächen wirtschaftet, dann hat man das Glück, dass das schwierig passieren kann, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Aber ist es auch noch keinem Azubi passiert?
Nee, tatsächlich nicht. Aber wie ich ja schon gesagt habe, eigentlich fahren wir ja auch immer, gerade wenn sie neu sind, mit. Ne? Und je nachdem, wenn es um Maschineneinstellungen geht und so. Also das ist eigentlich noch nie vorgekommen.
Toi, toi, toi.
Ja, genau. Klopf mir schnell auf Holz. Ja. Die Ernte ist ja noch nicht fertig.
Ja, genau. Wenn es deinem Vater wieder so in den Fingern juckt, dann wird er auch mal auf Nachbarsfeld gehen.
Ja,
Carina, wir wollen unsere Zuhörer jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben ja heute noch einen Gast dabei und den würde ich sagen, holen wir jetzt mal dazu.
Ja, Johannes, wir haben es ja heute für dich etwas spannend gemacht. Heute gibt es ja Carina mal 2. Und zwar möchte ich ganz herzlich unseren Gast Carina Konrad begrüßen, Mitglied des Bundestags, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und zuständig für den Arbeitskreis Nachhaltigkeit durch Innovation. Ja, Carina, vielleicht müsstest du dich einfach ganz kurz selber mal vorstellen.
Hallihallo, schön, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ja, mich vorzustellen und das in kurz, das geht sogar, glaube ich. Also ich habe, mein Name ist Carina Konrad, ich bin gelernte und studierte Landwirtin, bewirtschafte auch gemeinsam mit meinem Mann heute einen Hof im Hunsrück und bin, wie du richtig gesagt hast, seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag. Irgendwie war das nie geplant, aber macht mich unheimlich stolz, auch gerade in so einer schwierigen Zeit jetzt aktiv Politik mitgestalten zu dürfen und das aus diesem Praxisblick heraus auch manchmal vielleicht ein bisschen anders zu bewerten, als das so der Mainstream oder die mediale Öffentlichkeit macht. Ja, das ist meine Aufgabe und so nebenbei bin ich dann auch noch das, was jeder so ist, der aus der Landwirtschaft kommt, nämlich dann auf dem Hof immer auch noch zuständig für alles, was liegen geblieben ist und Wir haben auch noch 3 Kinder und da ist immer was los und immer viel zu tun.
Ich wollte gerade sagen, das klingt, als wäre immer was los. Kannst du uns denn, also mich als Praktikerin interessiert das natürlich brennend, kannst du uns ein bisschen was zu deinem Betrieb oder zu eurem Betrieb erzählen? Was bewirtschaftet ihr?
Ja, wir sind,
haben die Tiere.
Ja, wir sind im Mittelgebirge und wir haben Ackerbaubetrieb, einen ganz typischen Ackerbaubetrieb im Mittelgebirge, wo alles an Getreide, Raps angebaut wird, was so geht, teilweise auch mal Mais. In diesem Jahr das erste Mal Zuckerrüben. Das ist eine ganz spannende Story. Und wir haben auch noch ein paar Tiere auf dem Hof. Mein Mann nennt es die Hobbytierhaltung, die Hobbyviehzucht. Wir haben Ochsen. Wir hatten früher Milchkühe tatsächlich. Das war meine Passion aus dem Studium heraus. Als ich 2005 im Studium fertig war, haben wir meinen ersten Melkroboter bekommen und kurz darauf auch den zweiten. Das ließ sich allerdings mit dem Mandat überhaupt nicht vereinbaren. Mit den Kühen.
Das glaube ich, kann man sich vorstellen, ja.
Und so sind wir halt aus dieser, daraus dann auch erwachsen und sind halt immer gesund auch weitergewachsen und wie gesagt, sind heute dann auch ein Betrieb, der weiter davon lebt.
Das hört sich doch sehr gut an und da schließt sich für mich eigentlich direkt die nächste Frage an oder der nächste Punkt. Wie ist es denn jetzt wirklich so als Politikerin mit sehr großem Praxisbezug, wie du ja schon gesagt hast. Du bist studierte Landwirtin, gelernte Landwirtin. Und wie lässt sich das denn unter einen Hut bringen mit dem politischen Leben in Berlin, was man dann so hat und vor allen Dingen auch mit den Diskussionen, weil man ist ja vielleicht doch mit einer anderen Passion dann dabei, weil man auch wirklich vom Fach ist, was ja häufig auch nicht so der Fall ist, dass dann wirklich Fachleute dann auch in den Themenbereichen da unterwegs sind. Wie kannst du das so unter einen Hut bringen und auch mit dir vereinbaren, so mit deinen Ansichten?
Also ich sage mal, das eine ist der Arbeitsaufwand, wo immer sehr viele nachfragen, wie schafft man das? Gar nicht, ist einfach die Antwort, das schafft man einfach nur, indem Menschen einem den Rücken frei halten, ohne meinen Mann, ohne meine Eltern und auch meine Schwiegereltern wäre das alles nicht zu stemmen, das muss man ganz klar so sagen und die haben das von erster Stunde an auch unterstützt und mich dabei unterstützt, Politik gestalten zu dürfen. Und die zweite Frage zieht ja so auf das Inhaltliche ab, was ich ja jetzt aus 2 Perspektiven beobachten durfte in den 2 Legislaturperioden. Einmal aus der Opposition heraus, wo man sehr klar, auch sehr medial wirksam nach außen kommuniziert, was man tatsächlich sich vorstellt, welche Art und Weise der Landwirtschaft man sich vorstellt. Das tut man auch in der Regierungsverantwortung weiter, nur da ist der Unterschied, dass man tatsächlich auch Dinge gestalten kann, weil man dann auch für Mehrheiten werben kann. Das funktioniert nicht immer zu 100%, klar, Koalitionspartner haben auch eine eigene Ansicht, eine eigene Meinung, aber man kann echt auch Dinge gestalten und das ist der große Vorteil, tatsächlich auch dann Mitglied von einer Partei zu sein, die Regierungsverantwortung trägt. Und das ist auch nicht immer einfach, das ist auch eine Riesenaufgabe, weil am Ende, wie ich gerade gesagt habe, es Kompromisse sind, die dabei rauskommen. Aber wenn es immer Kompromisse sind, die Sache ein Stück weiterbringen, dann ist das, glaube ich, wirklich was, was auch Landwirtschaft nachhaltig besser machen kann und prägen kann.
Hast du da ein konkretes Beispiel, wo du sagen kannst, aus der politischen Zeit, ja, das und das haben wir schon mal geschafft oder den Kompromiss konnten wir erreichen?
Ja, es sind diese kleinen Stellschrauben, sage ich immer, die man auch, ich glaube, ein Grundverständnis in der Arbeit miteinander dann auch nach vorne bringen kann. Und wir sind ja in dieser Legislaturperiode in keinem einfachen Bündnis. Der Wähler hat hier eine schwierige Aufgabe gestellt. Wir sind ja in einem Bündnis, was auch, ich sag mal, in der Vergangenheit sich ja auch wie Gegner gegenübergestanden hat, ne, zwischen diesen Seiten, die auf der einen Seite sehr stark fokussiert sind auf den Umwelt- und Naturschutz und auf der anderen Seite dann aus irgendeinem Grund heraus über die Jahre die Landwirtschaft gesehen haben und diese Gräben auch zu überwinden und tatsächlich auch in jedem und in jedem und in jedem Gespräch wieder dafür zu werben, dass Landwirtschaft die Teil der Lösung ist, wenn man Ziele erreichen will und nicht grundsätzlich das Problem ist. Das führt dann halt dazu, dass man am Ende auch gesetzgeberisch gerade im Ausgleich, und das sind gar nicht die urlandwirtschaftlichen Themen, sondern das sind sehr viele steuerpolitische Themen, das sind sehr viele Themen auch im Umweltbereich. Da verortet man meistens ja erst so auf den zweiten Blick die Dinge, aber wo man dann wirklich auch für Interessensausgleiche sorgen kann und versucht dann auch weiter die unterschiedlichen Meinungen zusammenzubringen. Und das ist ein stetes Höhlen, also steht da Tropfen höhlt den Stein, aber es muss ja jemand machen. Wenn es keiner mehr macht, dann geht es halt nur in die eine Richtung. Ne?
Das stimmt.
Das ist ja ein guter, sehr guter Punkt, gerade dieses Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Interessen, die man natürlich hat oder die jetzt beispielsweise man auch als Landwirt hat, man hat ja wirtschaftliche Interessen, aber man will ja gleichzeitig auch den Umweltschutz irgendwie auch, oder es ist ja die ureigene Aufgabe des Landwirtes eigentlich mit der Umwelt zu arbeiten und die auch ja beizubehalten und auch zu fördern. Also man hat ja manchmal das Gefühl, dass die Allgemeinheit denkt, der Landwirt ist dafür da, um die Umwelt möglichst stark zu schädigen, obwohl ja eigentlich den Leuten aus der Praxis ja bekannt ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und dann hat man ja manchmal tatsächlich auch als Außenstehender dann den Blick auf die Politik, wo man häufig denkt, dass viele Leute vielleicht genauso denken wie die Allgemeinheit, die auch in der Politik aktiv sind. Wie kannst du denn da quasi mit deinem Fachwissen dann da einwirken oder hast du die Möglichkeit einzuwirken oder hast du das Gefühl, dass das auch gehört wird, wenn du als Fachfrau da wirklich dann von der alltäglichen Arbeit sprichst und auch von den von den Problemen, die man dadurch hat, die vielleicht dann durch Regierungsarbeit entsteht? Kannst du da irgendwie, also wie gehst du damit um, wenn du solche Diskussionen hast und vielleicht das Gefühl hast, die fruchten überhaupt gar nicht deine Ideen oder deine Ansätze?
Kann ich gar nicht so bestätigen, dass die gar nicht fruchten. Es ist halt immer in Ringen darum. Und ich beobachte ja das auch stark, dass es so ein bisschen immer von den Zeiten abhängt, in denen man verschiedene Themen diskutiert. Es war ja oft sehr, sehr schwer, auch dafür zu streiten und zu diskutieren, dass wir überhaupt noch Produktion brauchen. Dass wir wirklich Dinge auch produzieren müssen, Getreide, auch Tiere halten müssen, weil zum Teil auch in Deutschland große, weite Flächen sind, die einfach nicht anders zu verwerten sind als übers Futter.
Ja.
Und diese Debatten, die wurden, glaube ich, oder die werden in einer sehr satten Gesellschaft, die wir ja sind, ohne Zweifel nach wie vor, die Regale sind gefüllt und die Sorgen darum, irgendwie hungern zu müssen, die sind ja sehr, sehr, sehr weit weg für unsere europäische Gesellschaft. Zum Glück, das ist eine große Errungenschaft, eine große Leistung, die Landwirtschaft am Ende auch vollbracht hat. Und unter dem Aspekt zu diskutieren darüber, dass man auch Produktion sichern muss, habe ich in der Vergangenheit als sehr schwer empfunden. Und dann kam diese neue Zeit, die letztes Jahr im Februar eingeleitet wurde. Und man merkte auf einmal, durch diesen Angriff Russlands auf die Ukraine ist jetzt dann tatsächlich auch ein großer Getreidelieferant unter Druck geraten. Und das wird Folgen haben auf der Welt. Und seitdem diskutieren wir gerade diese Themen um Produktion und Erhalt der Produktion nochmal in einem anderen Kontext mit der Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall meine Beobachtung und es ist nochmal ein größeres Bewusstsein auch dafür da, dass man Dinge produzieren muss, dass die nicht einfach vom Himmel fallen und dass das auch Auswirkungen auf Preise hat, wenn Knappheiten entstehen. Und das ist ein Stück weit dann auch eine Chance, jetzt neue Debatten zu führen darüber, wie Landwirtschaft denn in Zukunft überhaupt diese Produktion noch sicherstellen soll. Und von landwirtschaftlicher Sicht heraus, glaube ich, haben wir manchmal zu wenig Wert auch oder zu wenig klar benannt, dass das natürlich Eingriffe in die Umwelt sind, wenn wir Produktion betreiben, wenn wir Äcker bestellen. Und dass es dann legitim ist, und das tun wir ja auch seit Jahren, über die EU-Agrarpolitik werden wir ja auch dazu gezwungen, diese Eingriffe auszugleichen. Das kann nicht zu 100% passieren. Das könnte in meinen Augen auch viel besser passieren und viel besser ausgeglichen werden als über diese einzelbetrieblichen Ansätze. Aber es wird hier ausgeglichen, zu sagen, da würde nichts passieren. Das ist ja einfach schlichtweg falsch. Und das auch nochmal jetzt als Chance zu nutzen, diese neue Zeit, diese Notwendigkeit zur Produktion von Nahrungsmitteln auf der einen Seite und auf der anderen Seite da genau auch gleichberechtigt von mir aus, dass Leistungen auch für Umweltschutz und Artenschutz und Naturschutz erbracht werden, nebeneinander zu stellen, aber zu sagen, die Landwirte und vor allen Dingen auch gut ausgebildete Landwirte und gerade die neue Generation Landwirte sind dafür ein ganz, ganz entscheidender Teil der Lösung. Das ist jetzt so die Zeit, ne? Ich glaube, das erlebe ich gerade wirklich so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das gerade wirklich so, dass man diese Themen auch gerade am Stammtisch nochmal ganz neu diskutieren kann und auch in der Politik.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Werden diese Themen denn überhaupt noch diskutiert? Weil du es gerade eben angesprochen hast, letztes Jahr zum Beispiel mit den 4%, was dann eben stilllegungstechnisch ausgesetzt wurde, eben wegen Ukraine, Krieg und Co. Ich habe immer das Gefühl, dass wir immer gerade gut genug dafür sind, wenn es dann mal kurz irgendwo brennt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute immer noch nicht wach sind. Und das sage ich auch ganz klar, oder da kann ich, glaube ich, auch für meine Generation sprechen, dass dass immer noch viel zu viel Zukunftsangst einfach da ist, weil es uns zu gut geht. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, wir werden am Ende nicht die sein, die Hunger leiden hier in Deutschland. Also wenn es mal so weit ist, dann sind noch ganz andere Dinge passiert. Und ich frage mich halt immer so, ja, wenn es drauf ankommt, dann sind wir in Anführungszeichen mal kurz gut genug. Das habe ich auch hier regional erlebt zu Corona-Zeiten dann, als kurz mal Lieferengpässe da waren. Da hieß es dann auf einmal, macht die Regale voll, mit Kartoffeln jetzt in meinem Fall. Die Regale dürfen nicht leer bleiben, das müssen die Leute sehen. Da waren wir gut genug und kaum waren diese Lieferengpässe nicht mehr da, lagen dann auch wieder die schönen gewaschenen von der Dole im Regal und so weiter. Das sind dann immer so kurze Momente, wo ich sage, ja, jetzt haben sie es mal verstanden, dass wir wichtig sind und dass wir auch produzieren müssen. Und dann plätschert das aber wieder so vor sich hin. Und ja, wenn es dann wieder läuft, dann ist wieder alles egal, ne? Und das ist ja gerade auch mit diesen 4% Ackerflächen, die halt stillgelegt werden sollen, ja, da fragt man sich halt schon, ist die Diskussion jetzt wieder zu Ende oder was muss noch passieren?
Ich glaube, das ist ja eine der Diskussionen. Das geht ja jedem, also die gute Nachricht ist, glaube ich, das geht jeder Branche so. Es geht den Dachdeckern so, das geht den Gastronomen so, das ging in der Pandemie dann auf einmal auch den Künstlern so. Dann haben sie den Eindruck, da hat man auf der einen Seite den Eindruck, jetzt sind wir vergessen und auf der anderen Seite so, jetzt sind wir wieder total wichtig. Also wo gerade die mediale Aufmerksamkeit liegt, das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie einzelne Branchen und Berufszweige wahrgenommen werden. So, da wird dann so ein Scheinwerferlicht, so ein Schlaglicht drauf geworfen und dann ist man auf einmal im Fokus und ist dann völlig überrascht, dass das geht. Und auf der anderen Seite glaube ich aber schon, und das ist, glaube ich, im ländlichen Raum, das ist dann ein Stadt-Land-Konflikt, dass gerade im ländlichen Raum das Bewusstsein für die Bedeutung von Landwirtschaft doch noch deutlich ausgeprägter ist, als es im urbanen Raum passiert, weil da einfach die Regale voll sind und man vielleicht auch nicht im Alltag immer sich überlegt, dass das irgendwie einen Regionalbezug haben muss, dass die Transportwege einen Einfluss haben und so. Und da hilft uns ja am Ende sogar diese Debatte um Klima- und Umweltschutz dabei, auch in Produktion vor Ort noch mal ein bisschen mehr ins Schlaglicht zu rücken. Denn das ist ja genau der Vorteil, dass man auch gerade, wenn man ein bisschen nachhaltiger sein will, kürzere Transportwege und die Unterstützung vom Landwirt vor Ort, wenn man ihn jetzt mal regional so eingrenzen will, dann wieder nach vorne zieht. Das ist natürlich schwierig in so einer Zeit, in der Inflation herrscht. Das sehen wir ja im Moment. Jetzt wird ja eher schon wieder dieser Austausch vorgenommen. Ich kann das ja auch verstehen, dass eine Familie, wo das Geld nicht ohne Ende da ist, dann Nahrungsmittel austauscht und zum günstigeren Produkt wieder greift. Und das ist ja auch die gute Nachricht und auch was Landwirtschaft sich ans Revers heften kann, dass auch diese Nahrungsmittel absolut sicher sind und gut sind und hochwertig sind, weil es gibt ja keine schlechten Nahrungsmittel in unseren Regalen, die werden ja alle von Landwirten erzeugt. Aber schöner ist natürlich, wenn wir eine höhere Wertschöpfung auch in die Landwirtschaft bekommen.
Ja, und vor allen Dingen ja auch dann in die regionale Landwirtschaft. Das haben wir ja auch schon öfters gesprochen, Carina. dass es ja auch wichtig ist, dass man vielleicht dann auch gerade im Zuge des Umweltschutzes, das hast du ja gerade gesagt, dass man halt diese kurzen Transportwege vielleicht ein bisschen mehr auch wieder fokussiert oder lohnenswerter macht, dann auch für den Einzelhandel in gewisser Weise, dass dann auch die Sachen, die in Deutschland produziert werden, da auch vielleicht dann auch wieder einen höheren Stellenwert bekommen könnten, weil aber du hast ja auch gesagt, die Lebensmittel grundsätzlich haben natürlich alle eine super Qualität oder mit einer der besten Qualitäten wahrscheinlich überhaupt, wenn man das so sagen darf. Aber da spielt ja vielleicht dann wieder diese Geschichte der Regionalität eine Rolle. Ich weiß nicht, wie ist das im Moment so? Wie wird das so diskutiert in Berlin oder in der Politik?
Die Regionalität ist ist ja immer so ein schönes Wort, was jede Menge Politiker in Sonntagsreden so vor sich hertragen wie so eine Monstranz. Wir brauchen mehr regionalen Absatz, mehr regionale Lebensmittel. Und die Realität sagt halt was anderes. Wenn du auf die Zahlen guckst, dann siehst du ja, wo die Lebensmittel verkauft werden. Und dem darf man sich ja nicht verschließen. Und am Ende wird sowohl Carinas Betrieb wie auch meiner, wie auch die meisten von den Berufskollegen so viel produzieren, dass das regional gar nicht absetzbar ist. Und dass wir auch die Verarbeitungstiefe in den Einzelregionen gar nicht mehr hinbekommen, um das auch regional abzusetzen. Deshalb ist ja auch ein gewisser Handel in der Geschichte ein Segen, um Ware auch transportfähig so zu verarbeiten, dass sie dann ihre Zielorte erreichen. Also das alles zu verteufeln, was nicht regional ist, halte ich für genauso falsch, wie zu sagen, irgendwie man braucht dann deshalb keinen Wert mehr auf diese regionalen Ansätze zu legen. Also beides. Da, wo Chancen sind, weil das sind einzelbetrieblich gigantische Chancen, auch sich finanziell solider aufzustellen, wenn man eine Nische für sich entdeckt und die ausentwickelt und vor Ort tatsächlich auch ein starker Vermarkter ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, genauso wichtig ist es auch in Wertschöpfungsketten und Handel und Logistik, dass man das nicht von Grund auf verteufelt. Und das hat mich immer an dieser Debatte so gestört, wenn die rein auf das Regional fokussiert war, was ja im Prinzip dann wieder hieß, nur Öko, gell? Das steckte ja eigentlich für die meisten hinterregional, was ja mindestens genauso falsch ist, denn gerade auch die konventionelle Ware, die ist ja manchmal sogar qualitativ sogar höherwertiger und kann in einem vernünftigen Umfang produziert werden. Das alles so auf Nischen zu produzieren, die man dann auch noch politisch vorgeben will, das da halte ich nicht viel von. Also wir brauchen am Ende alle Absatzmärkte für die Landwirtschaft. Die müssen auch alle leistungsfähig sein.
Gebe ich dir in einer gewissen Weise absolut recht. Ich produziere zum Beispiel aber Kartoffeln nur, die tatsächlich die Speisekartoffeln nur regional vermarktet werden. Aber was mich an der ganzen Sache immer so stört, ist dieses, wie sollen wir in Zukunft noch mithalten mit allem, ne? Also so Stichwort Mindestlohn und Co. Also ich sehe da in Deutschland ganz schön schwarz, gerade für alles, wo noch Handarbeit auch gefordert ist. Also ne, sei das jetzt Obst, sei das Spargelstechen etc. oder vielleicht auch Kartoffeln sortieren. Ich frage mich manchmal, um Gottes Willen, ich bin da auch voll dabei, dieses, ne, dass Leute, die was schaffen, auch dementsprechend entlohnt werden. Gar keine Frage. Ich sage auch immer, ich würde hier am liebsten jedem 50 Euro die Stunde bezahlen, wenn ich es könnte, weil ich weiß, was es für eine Arbeit ist und was für eine Arbeit dahinter steckt. Auf der anderen Seite muss ich aber dann eben auch das Geld irgendwo reinkriegen, um die Leute entsprechend bezahlen zu können. Und ich frage mich immer, wo ist der faire Wettbewerb, wenn dann eben aus Billiglohnländern Obst und Gemüse hierhin trotz Logistik, die ja auch dann anscheinend noch billig genug ist, so viel günstiger in den Regalen steht. Und es ist halt auch manchmal schwer, das dem Verbraucher irgendwie nahe zu bringen, warum jetzt die regionalen Lebensmittel, obwohl ja kurze Transportwege etc. da sind, teurer sind als die, die aus Spanien oder egal woher hier hingefahren werden müssen. Und da sehe ich halt auch irgendwie ein Problem, und das ist auch was uns in der jüngeren Generation ein bisschen den Hals zuschnürt, weil man sich dann eben auch fragt, wie wollen wir denn da konkurrenzfähig bleiben in Zukunft?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz zentrale und eine ganz entscheidende Frage. Wie geht man denn mit diesen ungleichen Standortbedingungen um? Ne, das ist es ja am Ende des Tages. Sind ungleiche Standortbedingungen, die wir schon innerhalb Europas haben und die tatsächlich dann auch gerade in Sektoren, in denen diese hohen Löhne nicht von per se gezahlt werden können, besonders zuschlagen. Und das sind ja besonders diese Branchen, und das, du hast es ja richtig genannt, das ist ja dann auch vieles, was mit Sonderkulturen zusammenhängt, wo sehr, sehr arbeitsintensiv weiterhin ist, weil es noch nicht so stark mechanisiert werden konnte, weil sich das auch nie gerechnet und gelohnt hat und weil am Ende des Tages es auch Kulturen sind, die zum Teil in anderen Regionen Europas dann zu günstigeren Bedingungen hergestellt werden. Und die Frage, die ist ja berechtigt, ne? Wie geht man denn damit auf Dauer um? Wir haben in der Landwirtschaft in der Vergangenheit ganz, ganz vieles kompensiert, was diese fittgrößte Volkswirtschaft der Welt, die natürlich hohe Löhne zahlt, ihren Mitarbeitern, das wurde dann dadurch kompensiert, dass man einfach mechanisiert hat. Das wurden immer größere Maschinen, ne? Also kann man ja immer schön reden, wenn man hier mit Vater, Großeltern oder wenn man noch eine ältere Generation auf dem Hof hat, wie die so angefangen haben, die ersten Schlepper zu kaufen, ne? Wie das so losging dann mit dem Pflug, nicht mehr mit Tieren gezogen, sondern mit dem Traktor gezogen und so weiter und so weiter. Und da wurden ja immer Arbeitskräfte ersetzt. Das führte ja dazu, dass immer weniger Leute in der Landwirtschaft direkt auch tätig sind, weil das kompensiert wurde durch Maschinen. Ich glaube, wir sind da jetzt an so einem Punkt, wo das nicht weiter durch Maschinen kompensiert werden kann. Vielleicht ist da im Sonderkulturbereich noch ein bisschen was drin. Und jetzt sind wir in dem neuen Zeitalter, Digitalzeitalter, wo wir dringend dahin kommen müssen, dass wir diese großen Belastungen, die ja auf all die Betriebe gekommen sind, bürokratischer Art im Büro, tatsächlich auch so digitalisieren müssen, dass das auch Zeitersparnis bringt. Sonst bringt es ja am Ende nichts. Ne? Das nimmt mir alles doppelt, dreifach und vierfach ausgefüllt werden muss. Und dass man dadurch auch Standortsicherung für seine Betriebe betreibt, weil was klar sein muss, und das muss auch politischer Konsens bleiben, ist es für mich auf jeden Fall, und dafür plädiere ich auch immer, dass wir weiter landwirtschaftliche Produktion auch in unserem Land brauchen, obwohl wir durch unsere Stellung im volkswirtschaftlichen Gefüge halt ein hohes Lohnniveau haben. Und du kannst auch andere Standortbedingungen verbessern politisch, ne? Du kannst den Zugang zu Pflanzenschutzmitteln zum Beispiel. Da haben wir Riesenunterschiede in Europa. Und da haben wir, glaube ich, auch in Deutschland in der Vergangenheit politisch, und das ist auch so ein bisschen die Lage, die diese Regierung von der Vorgängerregierung auch übernommen hat, dass da immer so ein bisschen Doppelselektion, also aus den 100% wurden dann gerne mal 300% gemacht. Und das führt dazu, dass wir irgendwie viel weniger Wirkstoffe zur Verfügung haben als andere Regionen Europas, aber als auch weltweit zur Verfügung stehen, dass hier kaum noch Forschung und Innovation und auch Zulassungsprozesse mittlerweile so verquert und auch bürokratisiert sind, dass am Ende nichts mehr bei rauskommt. Und das sind einfach auch Dinge, da kann Politik durchaus was tun, um Standorte auch zu sichern.
Da muss Politik was tun. Definitiv. Weil ich sage ganz klar, wir reden hier von einer gemeinsamen Agrarpolitik und dann müssen auch meiner Meinung nach gemeinsam überall die gleichen Bedingungen herrschen, weil sonst ist ja mit zweierlei Maß gemessen.
Ja, witzig ist, dass die EU das ja sogar vorsieht und dass man Europa in drei Zonen, ne, so ein bisschen Klimazonen eingeteilt hat und gesagt hat, so, da müssen auch ungefähr gleiche Voraussetzungen geschaffen werden für die Zulassung und dass wir dann hier in der Vergangenheit, dass hier Strukturen geschaffen wurden, ganz bewusst Strukturen geschaffen wurden, die sich gegenseitig in den Zulassungsprozessen ausbremsen, indem sie dann noch Doppel- und Dreifachprüfungen einführen, eigentlich mit dem Ziel, Zulassungen gar nicht mehr zu gewähren. Das jetzt zu entflechten, ist tatsächlich eine gigantische Aufgabe. Das hätte ich mir auch einfacher vorgestellt, aber trotzdem muss man es ja angehen.
Absolut, ja.
Du hast gerade angesprochen, Digitalisierung wird immer wichtiger, Abbau von Bürokratie ist natürlich auch ein Riesenthema, was ja Carina auf jedem Betrieb oder euch, ihr beiden Carinas auf jedem Betrieb hört man immer wieder, man sitzt nur noch im Büro, muss Anträge ausfüllen und die Portale sind dann vielleicht nicht so, wie sie eigentlich sein sollen vom Handling her. Das ist ja einmal das ganze Thema Digitalisierung, was mit Bürokratie zu tun hat und andererseits hat man ja auch das ganze Thema Digitalisierung, was jetzt mit der Bewirtschaftung an sich zu tun hat. Du hast gesagt, die Maschinen werden effizienter, das ist ja auch was uns von Lemken tagtäglich beschäftigt. Wir wollen den Landwirten da Technik zur Seite stellen, die bestmöglich arbeitet. Aber andererseits ist natürlich auch Digitalisierung ein Thema. Wenn man dann Sachen zur Verfügung stellt, dass manche Sachen digital ablaufen soll, dann muss natürlich auch das ganze Netzwerk dafür irgendwie auch vorhanden sein. Also ich war jetzt Anfang der Woche in Mecklenburg-Vorpommern und tatsächlich ist es so gewesen, wir waren da irgendwo, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, tatsächlich in Deutschland, und man hatte einfach gar kein Handynetz da und dann steht man da und man soll irgendwie dann arbeiten und auch Daten, ja, es gibt ja Möglichkeiten, Daten dann, die man von bearbeiteten Flächen automatisch zu verschicken und direkt in die Ackerschlachtkartei einzupflegen. Aber das war da schlichtweg nicht möglich. Also man wollte da ein Foto verschicken bei WhatsApp oder so und das ist einfach nicht rausgegangen. Wenn ich mir dann vorstelle, das sind ja natürlich auch sehr starke landwirtschaftliche Regionen. Da soll irgendwie Bürokratie durch Digitalisierung abgebaut werden, aber der ganze Rest, also die ganze Infrastruktur ist dafür eigentlich noch gar nicht vorhanden. Wie ist denn da so der Ansatz, sage ich mal, oder gibt es da Strategien, die ihr dann von politischer Seite gerade für den ländlichen Bereich dann da angehen wollt?
Ja, die sind auch eingeleitet und das ist auch dringend notwendig, weil es ist so lange überfällig. Also im Prinzip war ja so in der, ein bisschen Historie muss man, glaube ich, machen, um das zu verstehen. Infrastruktur insgesamt, dazu zähle ich einfach jetzt mal alles. Die Digitalisierung ist da nur ein Punkt, aber auch die Hardware, ne, einfach von Straßen, Flughäfen, Bahn. Die wurde rigoros auf Verschleiß gefahren. Ne? Man hat sich die Bundeshaushalte im Prinzip in der Vergangenheit auch so ein bisschen schön gerechnet, in der Zeit, in der es keine Zinsbelastungen auch gab, über die Schaffung von immer neuen Kreditlinien, sich den Puffer irgendwie auch ermöglicht, viele, viele Wahlgeschenke zu verteilen. Und wir sind mittlerweile auch bei einer sehr, sehr hohen Belastung des Bundeshaushaltes rein, was die Sozialquote angeht. Und sind jetzt in eine völlig neue Lage geraten, nämlich in die, dass es einfach nicht mehr geht. Und jetzt muss man priorisieren. Und um ein Land und gerade eine Volkswirtschaft, habe ich ja eben schon gesagt, das ist ja ein Benefit von Deutschland. Das ist ja das, warum wir alle auch so leben, ein gutes Gesundheitssystem haben, was wir unbedingt erhalten und auch stärken müssen. Und auch eine gute Sicherheitspolitik zu haben, die noch eine viel, viel größere Rolle spielen wird in Zukunft und die auch gestärkt werden muss. Nur mal Stichwort Bundeswehr. Die Versäumnisse aufzuholen in den Bereichen, aber auch im infrastrukturellen Bereich die Versäumnisse aufzuholen. Das hat absolute Priorität für diese Bundesregierung. Und ich bin ja auch für Digitales zuständig. Deshalb haben wir auch diese Fördersystematiken gravierend geändert, was jetzt dazu führen wird, dass gerade die weißen Flecken, in denen du dann da gestanden hast in Mecklenburg-Vorpommern, viel, viel schneller geschlossen werden konnten. In der Vergangenheit wurden diese Förderprogramme schon mehr mit der Gießkanne verteilt. Das kann man leider so sagen. Und das jetzt auch gezielt dahin zu bringen, wo der Bedarf ist und wo ein eigenwirtschaftlicher Ausbau, weil es geht ja am Ende immer darum, auch das private Geld zu aktivieren. Und es und Regionen, die wirtschaftlich erschlossen werden können, die werden auch eigenwirtschaftlich ausgebaut von den Mobilfunkanbietern. Da muss man keine Förderung mit der Gießkanne draufkippen, auf die dann noch alle warten und die den Ausbau verzögert, ja. Sondern man muss gezielt die Förderung in die Regionen geben, in der so wenig Menschen wohnen. Und das sind große Teile auch von den Regionen, von denen du gerade gesprochen hast, wo noch kein ausreichendes digitales Netz vorhanden ist, um hier gezielt und schnell dann auch Masten hinzubringen oder andere Systeme und da die nötige Infrastruktur hinzubringen. Weil nur das bringt dann auch irgendwie eine Gleichwertigkeit zwischen Stadt und Land. Das ist für die Landwirtschaft unverzichtbar, dass die Technik in die Fläche kommt.
Ja, also da kann ich dir nur recht geben. Und das ist auch da wirklich zwingend notwendig. Und also einfach auch, weil es halt diesen Lebensraum dann natürlich auch deutlich attraktiver macht, ne? Auch für die Bewohner, aber natürlich auch im täglichen Arbeitsleben. Wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt mit Corona natürlich auch immer mehr geworden, jetzt nicht unbedingt in der Landwirtschaft, mit dem Homeoffice und so. Ich wohne ja im Niederrhein und da haben wir auch dann gerade letztes Jahr vor Corona dann sozusagen unseren Glasfaseranschluss gekriegt im ländlichen Bereich. Heutzutage ist das, glaube ich, fast gar nicht mehr möglich im aktuellen Kontext, ohne guten Netzausbau sozusagen. Egal, ob man jetzt als Landwirt Anträge ausfüllen muss und Daten hochladen muss. Da kommt man darum, glaube ich, gerade im Zuge des, Carina Dünche, digitale Bürokratie, weil wenn ich das immer so höre, das läuft ja alles oder vieles läuft ja mittlerweile online. Ist ja selten, dass man noch irgendwelche Anträge per Papier ausfüllt und hinschickt.
Das sage ich ja, dass Gott sei Dank läuft ja vieles online. Ja, also, ne, das muss man auch an der Stelle mal ganz klar sagen. Das Einzige, was dann halt ja, woran es dann scheitert, sind ja an den Programmen, die noch nicht fertig sind oder am Internetanschluss. Auch das ist möglich.
Ja, auch die ganze Schnittstellenthematik, Bereitstellung öffentlicher Daten für Anwendungen auch schneller zu erfinden. Ne? Also, das wird ja auch eine Riesenaufgabe sein in Zukunft. Wir haben so viele Daten auch gerade, der Staat hat viele Daten von die der Staat selbst erhoben hat und die bereitzustellen dafür, dass auch neue Anwendungen entstehen, dass neue Geschäftsfelder auch für die Unternehmen entstehen. Ne? Lemken ist ja da nur eins davon. Und das ist ja die große Chance, die da drin steckt. Aber wenn ich unsere Gründerzahlen in Deutschland ansehe, das hängt wieder mit Bürokratie zusammen. Also da schließt sich der Kreis. Die sind erschreckend niedrig im weltweiten Kontext. Und hier ist so viel Potenzial, weil wir im Prinzip auch ganz viele dieser, also es weiß ja kaum einer, dass Deutschland der modernste Landtechnikstandort ist. Ne? Also wir haben mit die coolsten Firmen und hier ist jetzt nur eine, ist ja auch, soll ja jetzt kein Werbeblock für andere dann auch werden, aber das weiß ja jeder, der in der Landwirtschaft unterwegs ist, was wir hier auch an Know-how und an Wissen haben und auch an Fachkräften, die das umsetzen können durch die duale Ausbildung. Und das sind positive Standortfaktoren. Wir reden immer, also wenn man das Radio einschaltet oder das Fernsehen im Moment einschaltet, weiß ich auch, dass sehr, sehr viel negativ ist. Und dass wir in einer schwierigen Zeit leben und dass alles nicht einfach ist, das streitet auch keiner ab. Aber ich bin jetzt auch schon seit ein paar Tagen unterwegs in der Fläche. Sommertour nennen Politiker das. Man geht einfach mal in die Betriebe, wo man so im politischen Alltagsgeschäft, wenn Sitzungswochen sind, zu wenig Zeit für hat oder nur sehr getaktete Zeit für hat. Und nimmt sich mal die Zeit, auch mal längere Gespräche zu führen. Und wenn ich da so unterwegs bin, bin ich immer wieder begeistert davon. Also ich habe niemandem begegnet in den letzten Wochen, der irgendwie hinter der nächsten Kurve den Abgrund sieht, sondern überall gibt's Ideen, wie man sich diesen Herausforderungen auch stellen kann. Und mit diesem Geist würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass wir insgesamt als Gesellschaft viel mehr miteinander diskutieren und den auch vielleicht noch zu dem einen oder anderen Politiker tragen, der gerne den Weltuntergang skizziert. Die tun das ja nicht aus Eigeninteresse, diejenigen, die den Weltuntergang skizzieren oder den Leuten Angst machen, egal von welcher Seite, sondern die tun das ja, um sich selber dadurch zu stärken. Aber unser Land bringen wir so nicht voran. Unser Land bringen wir nur voran, indem wir die Ideen zulassen und wirklich gucken, wo kann man gezielt abbauen und auch mithelfen, also Bürokratie abbauen und mithelfen. Und das sind manchmal kleine Stellschrauben, die lassen sich auch medial nicht vermarkten, aber die helfen am Ende unglaublich viel.
Also würdest du sagen, die Politik ist aktuell an vielen Themen im Hintergrund dran, die aber vielleicht jetzt für den Landwirt an sich, wenn du jetzt vom Bürokratieabbau sprichst, die für den Landwirt natürlich sehr wichtig sein können. Ich glaube, jede Hürde, die da genommen wird und um weniger Bürokratie und weniger Anträge, ist natürlich dankenswert, aber da wird halt einfach im Moment nicht so drüber geredet, weil die Medien natürlich oder weil auch die Politiker sich vielleicht damit Prestige ob Projekten dann eher schmücken, als diese kleinen Schritte im Hintergrund, die dann für eine einzelne Branche wichtig sind, dann einfach noch gar nicht so rausgekommen sind, sozusagen.
Ja, und wir haben in der Landwirtschaft ja die übergeordnete Instanz. Die Bundespolitik ist ja, hat ja nur sehr wenig Stellschrauben. In der Landwirtschaft selbst ist ja ganz viel europäisch geprägt. Und die Debatten, die wir da gerade führen, die gehen ja alle in die andere Richtung. Also das, was von im Moment auf europäischer Ebene für die Landwirtschaft direkt diskutiert wird, das ist ja alles nur hinderlich für Produktion, für die Dinge, die wir eben diskutiert haben, was wir eigentlich für das Wichtige empfinden, was ich auch glaube, was das Zentrale ist in so einer Zeit, Landwirtschaft voranzubringen und tatsächlich dafür auch Hürden zu lösen. Da werden ja nur neue Hürden erfunden. Und deshalb muss ich hier auch, ich sag mal, müssen sich die Mitgliedstaaten hier auch sehr, sehr aktiv einbringen, müssen sagen, stopp, so geht es nicht. Also wir können hier nicht in so einer Zeit darüber reden, irgendwie, das Pflanzenschutzmittel ist ja dann immer das Damoklesschwert Nummer eins, ne? So, wir brauchen irgendwie keine Pflanzenschutzmittel mehr in bestimmten Regionen und dann ist die Welt gerettet. Das ist ja vollkommener Quatsch. Da werden ja neue Probleme geschaffen durch so eine Herangehensweise, die da gerade gefahren wird, auch federführend dann noch von Ursula von der Leyen, die mit unterstützt wird. Da wird ja, da werden ja Probleme geschaffen für die Zukunft, die ja im Prinzip gar nicht mehr zu lösen sind dann irgendwann. Mhm. Weil wenn man sich alle Werkzeuge aus dem Koffer nehmen lässt, ja, mit was soll man denn dann noch irgendwie eine Reparatur durchführen? Also es geht ja dann am Ende nicht mehr. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch andere Themen platziert und Zukunftsthemen setzt. Und ich bin ganz froh, dass wir das im Moment schaffen. Das hat auch ein bisschen medial funktioniert, gerade bei dem Thema CRISPR-Cas-Nutzung neuer Züchtungsmethoden für den Pflanzenbau. Hat mich auch erstaunt, dass wir jetzt hier tatsächlich auch weiterkommen. Und es würde mich freuen, und eigentlich setze ich das voraus in so einer Zeit, dass wir da auch in Deutschland dazu kommen, keine Enthaltung in Brüssel abzugeben, sondern hinzugehen und zu sagen, ja, wir wollen diese Technologie. Wir haben da noch ein paar Monate Zeit für, das ist kein Selbstläufer, aber das wäre ein unglaublich wichtiges Signal auch mal in die andere Richtung, neben all den Verbotsdiskussionen und Restriktionsdiskussionen und Bürokratiediskussionen, zu sagen, hier geht auch noch was und wir sehen irgendwie die Aufgaben der Zukunft und wir holen uns auch noch mal ein Werkzeug in den Werkzeugkoffer zurück.
Hm. Also das ist ja, aber grundsätzlich kannst du dann auch mit deiner fachlichen Kompetenz über die Partei dann Einfluss oder versuchen, Einfluss zu nehmen in der Europäischen Union, um da auch dann bestimmte Sachen dann vielleicht noch abzuschwächen, abzuwenden kann man wahrscheinlich nicht. Du hast gerade schon gesagt, meistens geht es um Kompromisse, die man irgendwie schließen muss, aber da hast du schon noch Möglichkeiten, da auch nochmal was zu bewegen. Oder siehst du das sowieso, das ist halt schwierig, oder siehst du da überhaupt keine Chance für dich jetzt als Fachfrau in dem Bereich, als Politikerin, da Einfluss drauf zu nehmen?
Da kann man sehr großen Einfluss drauf nehmen und ich nehme diesen Einfluss auch. Das bedeutet halt, dass man viel unterwegs ist. Also ich fahre auch nach Brüssel hin regelmäßig und rede da mit den relevanten Stakeholdern und ich habe ja das Glück, ich bin in einer sehr gut organisierten Partei. Wir haben ja auch in meinen Augen zu wenig, aber wir haben auch Abgeordnete in Europa, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Hätten wir noch mehr solcher Leute, die da auch mal Klartext beziehen und Stellung beziehen bei dem einen oder anderen Thema, wie jetzt zum Beispiel auch Andy Glück beim Nature Restoration Law sehr, sehr stark für die Ablehnung gekämpft hat. Leider ist das ja nachher im Patt geendet. Ihr wisst, wie das ausgegangen ist. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir da irgendwie die Kuh vom Eis kriegen. Das ist dann die Kompromissphase am Ende des Tages. Es wäre gut gewesen, wenn dieser Vorschlag einfach zurückgewiesen worden wäre und man hätte da neu drüber zu diskutieren begonnen, weil das einfach unausgegoren ist und die Folgewirkungen und die Folgeabschätzungen von solchen Vorschlägen komplett nicht absehbar sind. Und so sind mehrere Dinge gerade auch auf der europäischen Ebene unterwegs. Und natürlich nehmen wir da Einfluss. Also das ist meine Aufgabe. Natürlich nehmen wir da Einfluss.
Ja, ich glaube, das Problem ist, und deswegen ist die Stimmung auch relativ, ich sag mal, bescheiden, so allgemein der Politik gegenüber, habe ich immer das Gefühl, dass man sich so oft im Stich gelassen fühlt, weil es gar keine, ich sag mal, positiven Ergebnisse oder zumindest, dass man sie so nicht mitbekommt, ne, dass da auch mal was Positives erreicht wird. Man hat das Gefühl, es kommt immer wieder jedes Jahr noch irgendwie einen obendrauf und jetzt müssen wir das noch und jetzt müssen wir das noch und das noch. Dann wird uns auf der einen Seite erzählt, Bürokratieabbau, dann kommt aber immer mehr dazu. Also man merkt ja auch gar nicht, dass da mal irgendwie auch was passiert, was uns gegenüber dann tatsächlich in der Praxis als positiv aufzufassen ist. Und auch so, wenn man sich dann als junger Mensch, ich habe das auch im Zusammenschluss mit einigen versucht, dass wir auch konkrete Lösungsvorschläge der Politik in offenen Briefen etc. vorgelegt haben, weil ich halt auch immer sage, ich finde, wir sprechen in der Landwirtschaft viel zu viel über irgendwelche Verbote und über vor allen Dingen über Dinge. Mir fehlt diese Individualität und die Sinnhaftigkeit ganz oft, weil nicht jeder Betrieb ist gleich, nicht jeder Standort ist gleich. Und es gibt so viele Dinge, die in meinen Augen überhaupt keinen Sinn machen oder die auch in anderen Regionen anders, also ne, bleiben wir bei dem Beispiel 4% Stilllegung. Jetzt ist das ja hochgeschraubt worden, dass 0,1 Hektar mindestens da reinfallen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Carina, aber bei uns ist es halt auch relativ, ne, wir haben diese, in Anführungszeichen, wir nennen es immer Dreckecken, wo du mit einer großen Maschine nicht mehr reinfahren kannst, weil wir hier sehr klein strukturiert sind, viele kleine Parzellen haben. Da macht das nur Sinn. So, und es gab Jahre, da sind wir hingegangen, haben gesagt, ja, mach mal eine Blühmischung oder sowas rein, ne? So kleine Flächen. Das bringt ja auch irgendwo was. So, jetzt nach neuem Stand müssen das mindestens 1000 Quadratmeter sein. Und dann lege ich am Ende des Tages ja noch drauf. Hätte aber genug Ecken, wo ich sagen würde, hier, da mache ich was zusammen, ne, mit Blühmischung und Co. Macht jetzt aber keinen Sinn mehr. Und am Ende des Tages ist das ja auch wieder gegen dann den besagten Umweltschutz und Co., weil uns die Hände gebunden wird. Und wo ich dann auch manchmal sage, so, ja, irgendwo reicht's dann auch. Jetzt bin ich hier noch der Landschaftspfleger, der dann die Ecken da irgendwie sauber machen muss auf meine Kosten. Ob ich da noch eine teure Blühmischung dann rein sehr des guten Willens wegen, das überlege ich mir dann schon dreimal, weil was habe ich am Ende des Tages noch davon? Und das wird auch mir viel zu wenig gesehen, dass wir ja auch irgendwo immer noch wirtschaftlich arbeiten müssen und irgendwo mit Sinn und Verstand. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass und auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und ich habe auch sehr viele Gespräche hier mit Politikern auf bei mir auf dem Betrieb geführt. Und dann wird immer gesagt, ja, wir nehmen das mit, das ist ein guter Ansatz. Ja, es wird dann mitgenommen, fragt sich nur wohin, weil ändern tut sich halt überhaupt gar nichts in irgendeine Richtung und da könnte ich 100 Sachen ansprechen und das ist, glaube ich, das, was, und das ist, glaube ich, auch nicht nur auf landwirtschaftlicher Ebene so ganz, ganz im Gegenteil, also im Moment habe ich das Gefühl, egal mit wem man sich unterhält, ja, alle haben sie irgendwie Angst, Sorgen, also gerade ja auch die Selbstständigen unter uns, egal ob das jetzt ein Handwerker, ein Landwirt oder weiß ich nicht was ist, ja, das Vertrauen fehlt halt. Es wird einem immer viel versprochen vor so einer Wahl und dann identifiziert man sich mit einer Partei, egal wie sie ist, wählt die Partei und am Ende ist es aber alles wieder nur im Sande verlaufen. Und mir fehlt das, und das war auch Feedback oder viel Feedback, was wir bekommen, dass die Politik einfach auch mal wieder irgendwo klare Kante zeigen muss. Und selbst wenn es ein klares Nein ist, aber es ist immer so dieses Wischiwaschi und irgendwie wird da alles schwammig geredet und verläuft im Sande. Und dann fragt man sich als junger Mensch auch, sage ich auch ganz ehrlich, kenne viele, die eigentlich gerne Politik machen würden, mich eingeschlossen, aber die dann sagen, die Energie dafür aufzuwenden, wofür?
Ja, du hast jetzt ganz viele unterschiedliche Sachen angesprochen. Also mal, Punkt eins, was mir aufgefallen ist, und da gibt es ja unterschiedliche, also wir haben ein unterschiedliches Leistungsverständnis oder ein unterschiedliches Verständnis von Leistung in unserer Gesellschaft. Da sind viele unterwegs, die im Moment auch glauben, in so einer Zeit wäre die Diskussion über die Vier-Tage-Woche zeitgemäß. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Diese Debatte ist komplett veraltet, weil wir müssen eigentlich umgekehrt nochmal darüber reden, wie mehr Leistungsbereitschaft und mehr Produktivität des Einzelnen ermöglicht wird. So, das ist mal das Erste. Das muss auch honoriert werden. Das hat was mit steuerlichen Aspekten zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir Hochsteuerland sind, auch für die Unternehmen. Und das hat, das sieht man im Moment ja auch ganz krass daran, wie auch gerade die größeren Unternehmen sensibel auch standortmäßig reagieren auf das Umfeld, das im Moment durch die hohen Energiepreise auch getrieben ist. Und deshalb ist Punkt eins auch Aufgabe von Politik, das in klaren Taten folgen zu lassen. Aber da gibt es Diskrepanzen. Das ist doch ohne Zweifel so. Die FDP ist doch nicht der gleichen Meinung wie die SPD und die der Grünen. Und das Das sind halt Reibungen und das sind Dinge, die müssen austariert werden. Am Ende des Tages, ich sag mal, ich habe leicht reden, ich habe die Grünen nicht gewählt. Das ist, ja, ist so. Ich habe auch die SPD nicht gewählt, das mag kein Geheimnis sein. Ich habe auch übrigens die Union nicht gewählt. Und ich habe FDP gewählt und da bin ich auch sehr froh drum, denn ich möchte mir nicht ausmalen, was passieren würde ohne eine FDP in dieser Bundesregierung, was da schon passiert wäre. Ich möchte mir das überhaupt nicht ausmalen. Das hat sich in so Debatten wie dem Gebäudeenergiegesetz sehr deutlich gezeigt, was das für Folgen hat, wenn einfach Menschen mit einer, ja, ich sag mal, einer sehr realitätsfremden urbanen Herangehensweise dann sagen wollen, wie in Zukunft in Deutschland geheizt wird. Da bleibt halt nur noch die Wärmepumpe übrig und die soll am 01.01.24 überall stehen. Das war der Ursprungsvorwurf, Vorschlag. Und so geht das nicht. Und das macht den Leuten Angst, das treibt Menschen in extremistische Ecken und das kann ich nachvollziehen, das Gefühl, was dadurch in der Bevölkerung entsteht. Aber dann erwarte ich auch, und ich sag mal, wir haben dann uns sehr, sehr stark eingebracht. Ich habe dieses Gesetz auch selbst verhandelt und jetzt passiert erstmal nichts. Wir werden jetzt eine kommunale Wärmeplanung machen. Die Kommunen werden eine kommunale Wärmeplanung machen. Und wenn dann neue Heizungen anstehen für die Gebäude, weil ich bin auch der Meinung, dass man für den Klimaschutz was machen muss. Wir merken das in der Landwirtschaft wie niemand anderes, dass sich die klimatischen Bedingungen verändern und dass das auch negative Folgen hat und dass man da was tun muss. Da bin ich fest von überzeugt, dass man sich der Debatte nicht verweigern sollte. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, darum geht es ja auch nicht.
Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass man auch mit vernünftigen Übergangszeiträumen und auch mit konkreten und auch verlässlichen Regeln dann am Ende politisch rauskommen muss. Und deshalb kann man Debatten so nicht führen. Ich mache ein anderes Beispiel, wie wir das machen. Wir haben zum Beispiel im Aufgabenbereich des Verkehrsministeriums im Planungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Da geht es darum, Infrastrukturmaßnahmen bei der Bahn, aber auch bei den Straßen, auch bei Radwegen, zu beschleunigen in Zukunft. Weil da auch, genau wie bei Windrädern und vielem anderen, unglaublich lange Prozedere sind, bis überhaupt irgendwas passiert. Und das war auch kontrovers, denn die Grünen wollten nicht automatisch, dass wir Planungsbeschleunigung auch für Straßen machen. Geht es ja um Autobahnen. Der Bund ist ja zuständig für die Autobahn. Das wollten die auch nicht automatisch. Das haben wir aber hinter den Kulissen miteinander ausdiskutiert und sind dann mit einem Gesetzesentwurf in die Öffentlichkeit gegangen, der schon so weit war, dass er jetzt auch zustimmungsfähig ist, so dass das eben nicht so eine große Debatte gegeben hat, die Leute am Ende auseinandertreibt. Und ich glaube, darauf kommt es nachher an, dass auch bei Wahlen, und das ist ja dann die Aufgabe, zu bewerten, wer denn was für einen Job gemacht hat. Und mich ärgert das dann auch manchmal selbst. Das ist aber erträglich, weil ich glaube, abgerechnet wird zum Schluss, wenn dann immer pauschal, ich sag mal, dann Stimmung gemacht wird gegen die Ampel. Also so geht's halt nicht. Wir müssen dazu in der Lage sein, in der Demokratie auch mit wechselnden Mehrheiten Regierungsfähigkeit zu zeigen, gerade in so schwierigen Zeiten. Da kannst du nicht immer sagen, so, das geht jetzt nicht. Wir stellen uns der Aufgabe aber nicht. Es gab ja gar keine andere Möglichkeit nach der Wahl. Da erinnert sich auch heute gar keiner mehr dran. Die Union war damals kurz nach der Wahl nicht aufgestellt zu verhandeln über eine Regierungsbeteiligung. Und deshalb war damals dieses Ampelbündnis ja das Einzige, was auch verhandelbar war und was dann entstanden ist. Der Koalitionsvertrag hat auch große Hoffnungen gemacht und da wird auch vieles draus umgesetzt, was medial gar nicht so in den Vordergrund gerät und was auch gute Dinge sind, die unser Land voranbringen nach all dem Filz der vergangenen Jahre. Aber die Rahmenbedingungen haben sich ja auch gravierend verändert, ne? Und die haben sich auch für Unternehmertum gravierend verändert und deshalb müssen wir unsere Gesellschaft jetzt auch so weiterentwickeln, dass Leistung auch wieder eine Rolle spielen kann und unbedingt auch spielen muss, damit wir als Standort attraktiv bleiben. Und die Landwirtschaft spielt eine wichtige Rolle. Die spielt eine wichtige Rolle für den Erhalt vom ländlichen Raum, für den Erhalt von Kulturlandschaft, am Ende auch für alles, was mit Tourismus zu tun hat. Und das sind ja Erholungsräume, das sehen wir doch jetzt gerade im Sommer wieder. Da kommen ganz viele Leute aufs Land und genießen da ihre Urlaubszeit. Ja, wie würde das denn aussehen, wenn da keiner wirtschaften würde? Und das sind ja alles Leistungen, die einfach unentgeltlich entbracht werden. Das ist ja das, was du gesagt hast. Wenn ich eine Blühmischung ansehe, das tun wir ja am Ende auch, um irgendwie was Schönes zu schaffen in der Landschaft. Aber natürlich kostet das Geld und wir können das nicht alles wir können das nicht alles einfach drauflegen, wenn wir nachher selbst nichts mehr für uns haben und die ganze Welt Mindestlohn verdient, ne? So, um es mal so zu formulieren. Also es muss auch ein erträgliches Einkommen und ein auskömmliches Einkommen für Landwirtschaft möglich sein. so dass die Betriebe weiterentwickelt können. Und das ist ein Urinteresse und daran müssen wir arbeiten. Mir ist das am Ende völlig egal, wie das aussieht. Und ich glaube, da ist Landwirtschaft auch pragmatisch genug, sich immer auf neue Bedingungen einzustellen. Aber das geht halt nicht jedes Jahr. Das sind lange Prozesse. Wenn ich mich heute für einen Kauf von einem Mähdrescher entscheide, dann habe ich mich da mal für 10-12 Jahre festgelegt. Und ja, wenn ich eine Fläche kaufe, dann dauert das eine Zeit lang, bis ich diese Investition wieder drin habe. Wenn das überhaupt noch geht in einigen Regionen, geht das ja schon gar nicht mehr wirklich sinnhaft darzustellen, was die Flächenpreise angeht. Und so ist das ja mit jeder Investition, die Unternehmer tätigen. Und deshalb muss das auch irgendwann wieder reinkommen dürfen. Und dafür muss man auch was verdienen dürfen. Also das ist ja irgendwie so aus dem allgemeinen Grundverständnis von Leuten völlig entwischen, dass man auch Gewinn machen darf. Also das ist ja negativ. Die Unternehmer sind ja oft negativ besetzt in manchen Bereichen unserer Gesellschaft. Und da müssen wir gegenarbeiten. Da darf man auch mal das Kreuz breit machen, natürlich.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wie gesagt, das Problem ist ja auch, es ist ja nicht so, dass wir nichts ändern wollen oder dass wir das nicht eingesehen haben und dass wir nicht auch Dinge für den Naturschutz machen wollen. Das wird ja auch oft so dargestellt, so nach dem Motto, ne, die Landwirte kriegen wieder was auferlegt und sind dann grundlegend dagegen. Aber das Problem ist halt, wenn man aus der guten fachlichen Praxis kommt, und ich glaube, das brauche ich dir nicht zu erzählen, wenn dann Entscheidungen getroffen werden, wo du hier sitzt, nur noch den Kopf schüttelst und denkst, jetzt haben wir doch genau das Gegenteil eigentlich damit erreicht. Das ist ja einfach total, einfach unpraktikabel und macht so keinen Sinn. Das ist das, was einen dann zur Weißglut bringt, wo man sich dann denkt, jetzt entscheidet da wieder jemand, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und erreicht am Ende genau das Gegenteil mit dem, wo wir ja eigentlich hinwollen. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann auch sehr zu Unmut führt.
Ja, wenn man mit Anlauf, die Wand läuft, ne? So, wenn du genau weißt, du sollst jetzt hier diese Flächen aus der Produktion nehmen, das wird zu enormen Vermehrungen von Ungraspotenzial führen, für das ich einfach in Zukunft keine Pflanzenschutzmittel mehr zur Verfügung habe. Ich krieg die Fläche nie wieder sauber auf Deutsch und schaffe damit im Prinzip die Situation, dass ich die komplett nicht mehr in Wert gesetzt halte, krieg Ärger mit meinem Verpächter, weil das ist oft gar nicht mein Eigentum, das wird ja auch völlig verkannt in der Öffentlichkeit, ne, dass Landwirte besitzen ihre Fläche ja nicht zu 100%, ne, in den meisten Fällen vielleicht zu 50%, aber in vielen Regionen auch deutlich drunter, und das sind Eigentümer, die natürlich auch ein berechtigtes Interesse daran haben, dass ihre Flächen in einem verkaufsfähigen und in Wert gesetzten Zustand bleiben. Und dann, wenn man da aktiv dran gehindert wird und nachher noch diese Diskussion mit Leuten zu führen hat, die einem im guten Glauben die Flächen überlassen hat, dann wird's halt richtig interessant. Und das sind so Sachen, die sind natürlich nicht präsent in Politik, das ist klar. Und das ist ganz wichtig, dass da auch Leute mitreden. Und das übrigens nicht nur bundespolitisch und landespolitisch, sondern das fängt in der Kommunalpolitik an. Nur um das mal zu sagen, das fängt auch in der Kommunalpolitik an. Also wenn ich da manchmal so ein bisschen dieses Verständnis auch sehe, wie mit Natur umgegangen wird, da will ja jeder naturfreundlich sein, aber Ahnung hat er am Ende keiner, ne? Und das, dann ist es auch wichtig, wenn ein paar Leute mal drin sitzen, die sagen, Mensch, denk doch nochmal nach. Ist das denn jetzt so sinnvoll, wenn wir schon in vier Teilen der Gemarkung einen überregionalen Wanderweg oder einen Wanderweg durchgeschlagen haben oder eine Traumschleife, dass wir jetzt noch in die letzte verbliebene Ecke mit einem überregionalen Radweg reingehen? Soll das wirklich so positiv sein nachher, um die Interessen der Natur irgendwie miteinander abzuwägen und auszugleichen, wenn das Wild im Wald im Prinzip keinen natürlichen Aufenthalt mehr hat und dann nur noch in die Fläche marschiert und da enorme Wildschäden produziert? Das ist ja auch so ein Thema. Also, dass wir hier auch als Landwirte mitreden, das ist ganz zentral, aber das ist total mühsam. Ich weiß das auch. Also Kommunalpolitik zu machen, ist ein hartes Geschäft, weil es ist ja die direkteste Art der Politik. Und da auch gegenzuhalten im eigenen persönlichen Umfeld, wo ja auch Freundschaften geprägt sind, und dann auch mal gegen die Mehrheitsmeinung hier Stellung zu beziehen, das braucht robuste Leute.
Absolut. Weil du es aber eben auch schon mal angesprochen hast oder generell, Ackerland wird ja jeden Tag weniger, unweigerlich schon, und wir hatten es ja eben aber auch schon von erneuerbaren Energien und Co. Mich würde mal interessieren, wie du persönlich zu diesen Freiflächen-Photovoltaik-Geschichten stehst, weil das ist ja auch was, ne? Es ist auch wieder eine Konkurrenz, da ist ein sehr hoher Druck, Pachtpreise etc. hast du ja auch schon angesprochen, brauchen wir gar nicht drüber reden, da kann kein Landwirt am Ende des Tages mehr mithalten, und mir ist halt, sind eben auch schon Anlagen bekannt, wo einfach auch bestes Ackerland dann dafür platt gemacht wurde, und ja, mich würde einfach mal interessieren, wie stehst du dazu?
Also ich glaube, genauso gespalten wie die meisten bei uns. Ne? Auf der einen Seite sehe ich natürlich, dass da Landwirte berechtigte Interessen haben, wenn sie selber so eine Anlage auf ihren Flächen installieren können, weil das natürlich hohe Pachteinnahmen bringt, die mit nichts anderem zu generieren sind. Das ist ja die eine Seite der Medaille. Die andere Frage ist, dann ist das nachhaltig. Ne? Und das ist nicht nachhaltig, solange keine überregionalen Leitungen gebaut sind, solange der Strom nicht dahin kommt, wo er verbraucht wird oder wir entsprechende Speichertechnologien haben. Das muss man einfach ganz klar abwägen. Und es kann irgendwie in Zukunft dann auch nicht angehen, dass wir diesen Leitungsbau irgendwie nicht voranbringen, weil da ständig sich wieder Leute gegen formieren. Genauso wie das auch mit der Windkraft war. Und es gibt doch keine Alternative dazu, als auch Erneuerbare zuzubauen. Und wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir viel intelligenter mit dem Strom, der da produziert wird, umgehen, auch in den Betrieben umgehen. Und das hat viel mit Speichertechnologie zu tun. Das hat auch was mit dem Umgang mit den Stromnetzen zu tun. Ich habe das nie verstanden, warum wir auf dem Land genauso viel zahlen müssen für den Strom wie in der Stadt. Wir haben hier die enormen Belastungen über die Windräder und auch über die Solaranlagen, die ja manche Leute auch wirklich zur Last fällt. Also da gibt es ja auch Bürger, die sich zu Wort melden und die sind ja nicht verrückt oder so, aber die sind halt besonders sensibel und reagieren auf den Infraschall oder auch auf den Schattenschlag. Und das sind ja auch Dinge, die darf man ja nicht einfach von der Hand wischen, so nach dem Motto, ihr seid jetzt, ihr habt was an der Klatsche oder ihr zelebriert hier Themen herbei, die nicht da sind. Sondern das gibt es ja alles und es gibt auch Leute, die ihre Immobilien dann nicht mehr so gut verkauft bekommen, in denen gehen und es gibt auch Landwirte, die auf Fläche verzichten und natürlich hier auch negativ beeinflusst werden, dadurch, dass die Fläche knapper wird und dadurch der Preis steigt. Und das alles irgendwie auch auszutarieren miteinander, das ist irgendwie eine Aufgabe, die uns in Zukunft noch besser gelingen kann, als sie in der Vergangenheit gelungen ist. Und wenn Regionen, und ich komme ja auch aus einer Region im Hunsrück, wo wir deutlich mehr Strom erzeugen, als wir selbst verbrauchen, also wir haben ja sehr, sehr früh angefangen, auch Windräder zu bauen, auch überwiegend auf kommunalen Flächen. Da sind auch gute Initiativen in den Orten entstanden, was mit dem Geld gemacht wurde. Aber es haben auch nicht alle Orte gleichermaßen davon profitiert. Und die andere Seite der Medaille ist dann aber auch, dass, wie gesagt, die Strompreisexplosion, die hat alle gleichermaßen getroffen am Ende des Tages. Und ich glaube, hier können wir in Zukunft auch Modelle finden und müssen unbedingt so Modellen finden, wo wir gerade dieses Thema Eigenstrom viel intelligenter aufstellen, auch über Speichertechnologien, die auch dazu führen, dass du deinen Betrieb nachts oder deine Getreidetrocknung nachts mit eigenem Strom besser betreiben kannst, ohne dass unendliche Kosten anfallen und so, dass das auch möglich ist von der Preisgestaltung her, weil am Ende wird sich alles darüber entscheiden, ob dieser Weg, den Deutschland eingeschlagen hat, den ich für falsch halte, auch in Teilen. Ich hätte mich auch gefreut, wenn wir die Verlängerung der Laufzeit der Kernkraftwerke länger hinbekommen hätten. Das war mit dem Koalitionspartner nicht möglich. Das Ende der Kernkraft war beschlossen. Das hatten Vorgängerregierungen beschlossen. Da ging es darum, aktiv eine Verlängerung zu beschließen. Das ging nur bis April. Das hätte ich mir länger vorgestellt, weil am Ende ist jede Verknappung im Moment einfach ein Preissignal, was die Leute belastet und was den Standort gefährdet. Und der Strompreis wird entscheidend sein in Zukunft, ob das gelingt, was man sich da vorgenommen hat oder nicht. Und ja, da gibt's Belastungen und da gibt's keine Belastungen. Und ich glaube, dass man aber auch irgendwie in den Kommunen dahin kommen muss, zu sagen, es gibt auch Flächen, die werden wir einfach nicht bebauen, weil die ackerbaulich so wertvoll sind. Das machen wir einfach nicht. Diese Entscheidung müssen wir treffen.
Aber wird denn auch darüber nachgedacht, was ja auch häufig diskutiert wird, gerade im landwirtschaftlichen Kontext, wenn jetzt Landwirte miteinander sprechen, irgendwie besondere Maßnahmen zu ergreifen, dass vornehmlich erstmal Industrieanlagen oder Industriehallen bebaut werden, dass Parkplätze, die sowieso schon für die Landwirtschaft unbrauchbar sind, überdacht werden mit Photovoltaikanlagen? Werden denn solche Themen überhaupt diskutiert? Weil das wäre ja vom logischen Verständnis her, wenn man jetzt sagt, die E-Mobilität wird immer höher, warum soll man da nicht einen Parkplatz überdachen mit Solarzellen, was ja auch schon vielfach gemacht wird, und da dann direkt den Strom in die E-Autos reinzuladen? Also werden denn solche Sachen diskutiert?
Die werden diskutiert und die werden auch umgesetzt. Also auch immer, also kein, das ist jetzt kein Wegwischen oder so, aber es hat was mit Zuständigkeiten zu tun. Also für den Parkplatz ist Bundespolitik in der Regel nicht zuständig, sondern andere. Was wir jetzt gemacht haben, ist ja im Rahmen von dem Planungsbeschleunigungsgesetz auch zu sagen, entlang von Autobahnen, überall, wo Flächen sind, in einem Korridor, wo ich jetzt lügen müsste, der aber sehr gut austariert ist, da werden einfach auch Photovoltaikanlagen zugebaut. Die sind mittlerweile auch entspiegelt, so dass das nicht auf den Verkehr negativ wirkt, und das sind Flächen, die gehen dann der Landwirtschaft nicht verloren, und da kann man ohne teure Aufständerungstechnik viel PV-Leistung erzeugen. Und das sind Maßnahmen, die muss man ergreifen und die muss auch Politik ergreifen, um das möglich zu machen und die Flächen überhaupt bereitzustellen, auch entlang von Bahnkorridoren und so. Vieles mehr die Bahn. Die Deutsche Bahn ist der größte Stromverbraucher, Einzelstromverbraucher. Ne? So, das sind ja einfach Dinge, wo man auch direkt den Strom nutzen kann. Und trotzdem, wenn die Sonne nachts nicht scheint, brauchen wir andere Lösungen. Ne? Also auch da wird Strom gebraucht am Ende des Tages. Und auch da brauchen wir Lösungen. Und Biogas ist eine wichtige Lösung. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Landwirtschaft produziert auch Biogas in nicht unerheblichem Umfang. Das hat in der Vergangenheit auch zu großen Konflikten geführt. Aber Biogas ist wichtiger denn je, hier auch die Anlagen, die bestehen, auszureizen und die Produktion zu ermöglichen, wo es geht. Ne? Und ich denke hier auch vor allen Dingen an die kleinen Anlagen, an die kleinen Gülleanlagen. 75 kW, wir haben so viele Betriebe, die könnten mit ihren Bestandsgrößen, die sie heute haben, so viel mehr kW erzeugen, sind einfach bürokratisch dazu gehindert. Und wir suchen ehrlicherweise jetzt schon seit fast einem Dreivierteljahr auch einig, ne, in der Ampel einig, nach diesen Bremsklötzen, die in so vielen Gesetzen versteckt sind, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, um diese 75 kW Anlagen von diesem Deckel zu befreien, so dass die reine Güllevergärung auch für größere Mengen möglich ist. Und das sind alles Einzelmaßnahmen, wo man sagt, okay, das bringt ja jetzt da nicht so viel und das bringt da nicht so viel, aber in der Summe bringt es halt doch was, ne? Und so geht man vor. Aber ihr glaubt gar nicht, wie bürokratisch das ist und wie schwierig das auch ist, in all diesen Gesetzen da die Fallstricke zu finden und zu lösen.
Ob du das, glaube ich dir, und sofort.
Zu lösen. Und das sind ja alles, und das sind ja unglaubliche Prozesse. Das macht mich immer so unglücklich und auch wahnsinnig, weil ja jedes Gesetzgebungsverfahren ist ja einfach ein unglaublich langer Prozess. Das dauert immer automatisch zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Und ja, da kann ich verstehen, wenn man als Bürger sagt, also als Bürger sage ich das selber, warum dauert das alles so lange? Das gibt's doch gar nicht. Wenn die das doch wollen, sollen sie es doch einfach machen. Ja, aber einfach.
Einfach machen in Deutschland.
Aber das ist ja auch, also ich meine, das ist ja auch eine Errungenschaft der Demokratie, dass nicht jeder einfach sagen kann, per Erlass, so, hier, ich bin der King sowieso und mache jetzt per Erlass, darf heute Morgen keiner mehr
darum
die Schuhe zu binden.
Um Gottes Willen, aber manchmal hat man schon das Gefühl, dass wir uns hier mit unserer Bürokratie auch ganz schön oft selber auf den Füßen stehen. Das ist auch Fakt.
Dieses Land hat sich zu bürokratisiert und das ist jetzt, das ist der Zustand, von dem wir jetzt zurück müssen. Und dann, da müssen wir die Bremse lösen. Und da kann Digitalisierung eine Rolle spielen, aber da ist es vor allen Dingen Wille, der da gefragt ist.
Ich bin gespannt.
Ich kann dir schon sagen, dass auf jeden Fall eine Legislatur nicht reicht. Also es muss danach auf jeden Fall weitergehen. Und es wäre fatal, wenn danach Menschen ans Werk gehen würden, mit dem Ziel, alles das, was da erreicht wurde, wieder rückgängig machen zu wollen.
Also was ich ja immer beeindruckt finde, man muss, und was man jetzt ja auch immer wieder raushört, ist ja tatsächlich, dass man als Politiker wirklich einen langen Atem und auch vor allen Dingen einen langen Geduldsfaden haben muss. Weil wenn man jetzt so doch irgendwie so ein Macher ist sozusagen, man will Ergebnisse sehen, dann stelle ich mir das sehr schwierig vor, tatsächlich als Politiker oder Politikerin, oder Carina? Konrad?
Ich wollte gerade sagen, welche?
Ich wollte gerade sagen, meine Meinung kennst du doch dazu.
Naja, also das mit der Geduld kennen wir doch auch aus der Landwirtschaft und dass man so ein bisschen, die Sache manchmal mit Humor nehmen muss, weil man sonst heulen müsste, das kennen wir ja auch.
Definitiv.
Was in der Landwirtschaft natürlich schneller geht, wir haben ja auch irgendwie lange, lange Perioden, also von der Saat bis zur Ernte vergeht ja auch eine große Zeit, bis man dann den Erfolg seiner Arbeit einfahren kann. Und dieser Zeitraum ist in der Politik deutlich größer, das muss man auch sagen. Ne? Also bis man am Ende wirklich dann spürbar beim Bürger merkt, was man verändert hat, das dauert länger als von der Saat bis zur Ernte in der Landwirtschaft. Und trotzdem darf man nicht aufhören, die Saat zu legen. Das ist auch mein Credo. Und man darf vor allen Dingen nicht aufhören, die Saat zu legen, nur weil man selbst, und das ist ja dieses Denken in Legislaturperioden, was ich Politik immer auch vorgeworfen habe, bevor ich selber politisch tätig wurde, aber ich mach's heute einfach weiter, weil das falsch ist. Man muss einfach das Richtige anfangen und versuchen, die Saat zu legen für die richtigen Dinge, auch wenn die erst aufgeht, wenn man vielleicht selber auch gar nicht mehr mit dabei ist oder keine Verantwortung mehr trägt. Und wenn man in diesem Geist arbeitet und nicht nur für diese kurzfristigen Erfolge arbeitet, die man dann zur nächsten Wahl präsentieren kann, die unweigerlich wichtig sind, weil das System so ist, ne? Und weil das natürlich auch passiert. Aber diese anderen Dinge muss man eben auch machen, auch wenn die anstrengend sind, auch wenn die beschwerlich sind. Und ich würde mir, und es gibt da auch Mitstreiter, übrigens auch in allen Parteien, die das auch so sehen. Ich würde mir allerdings noch mehr davon wünschen, die in dem Geist Politik machen. Das ist halt kein Selbstzweck. Also Politiker zu sein, ist ja jetzt nicht irgendwie sowas so, huhu, ich bin jetzt toll und berühmt und Politiker oder so. Ich glaube, das ist der falsche Geist, für mit sowas umzugehen, sondern wenn man Politik macht, und das ist auch unabhängig von der Ebene, das fängt im Ortsgemeinderat an, dann muss man das machen, um was Positives zu gestalten, weil man dafür mag ich unser Land zu sehr, ne? Dafür liebe ich meine Heimat zu sehr, als dass ich sagen würde, das ist alles umsonst, was man da macht. Und sich das kaputt machen zu lassen von irgendwelchen Populisten von links oder von rechts, die sagen, sie haben da die ultimative Lösung, nur weil sie die Probleme bis ins Detail beschreiben können, da stellen sich mir alle Nackenhaare, weil das am Ende nicht die Lösung ist. Wir brauchen Leute, die tatsächlich bereit sind, anzupacken und diese Art zu legen, egal wann sie aufgeht.
Ich fand den Vergleich auch wirklich schön mit der gelegten Saat. Habe ich so auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, ist aber ein Stück weit so. Genau. Denk mal drüber nach. Ja. Ist ein Stück weit ja. So. Und ne, so also der ein oder andere Unkrautsamen, ne? Ich sehe mich manchmal
der
so.
Ist auch dabei.
So. Ja, der braucht ja auch manchmal ein bisschen länger, bis er aufgeht, ne?
Wohl wahr. Möchtest du vielleicht abschließend noch irgendwas an unsere Zuhörer richten, Carina?
Ja, ich würde mich freuen, einfach mal so ein bisschen den Pessimismus aus dem Alltag zu nehmen, und vielleicht hat das ein bisschen dazu beigetragen, mal bei allem, was schwierig ist und was uns, glaube ich, allen bewusst ist und worüber man auch einen eigenen Podcast machen könnte, sich gegenseitig voll zu jammern und zu beschreiben, was alles total nervig ist und schwierig ist, und das wissen wir aber auch alle, gell? Einfach mal zu sagen, man kann auch was dran verändern, und das passiert nicht von heute auf morgen, weil es auch natürlich Leute gibt, die das nicht wollen. Das ist völlig normal, auch in der Demokratie, dass es auch diese Menschen gibt. Das hat am Ende was mit Überzeugen zu tun und mit sich einbringen zu tun. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen motiviert hätten, auch mitzumachen und einfach zu sagen, Mensch, ich raff mich mal auf, ich gehe vielleicht mal irgendwo hin, guck mir mal an, was machen so Parteien so, weil am Ende sind es Parteien, die Politik gestalten. Und da muss man sich dann einbringen, das ist mühevoll, das ist Kleinarbeit. Da sind auch nicht immer direkt alle überzeugt von dem, was man da vorträgt, aber man kann kontinuierlich darauf hinarbeiten, immer mehr Leute mit zu überzeugen, und das ist ja dann auch so ein kleiner Flächenbrand, den man entfachen kann, und vielleicht haben wir hier ein bisschen Begeisterung geweckt. Das würde mich freuen.
Mich auch.
Ja.
Politik ist gar nicht so langweilig, wie immer drüber gesprochen wird.
Das glaube ich wohl. Langweilig wird es dann nicht.
Und Landwirtschaft ist ja auch viel, viel besser als sein Ruf.
Absolut. Dann sind wir uns ja einig.
Jetzt gehen wir ja tatsächlich damit einen Konsens aus diesem Podcast dann heraus. Wenn wir alle einer Meinung sind, das ist doch gut, oder?
Genau.
Ja, dann.
Das kenne ich gar nicht normalerweise.
Ja, genau.
Wir drei sollten eine Koalition machen.
Oh, ja.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Euch zwei Carinas, dass ihr heute wieder beim Podcast dabei wart. Ja, vielen Dank, Carina Konrad, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Vielen Dank, dass du so offen warst und über deinen politischen Alltag geredet hast und uns dann mal so einen Einblick gegeben hast in die Hintergründe und wie das so abläuft im Hintergrund. Und ja, Carina Dünnchen, wir sprechen ja vielleicht gleich nochmal. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, Carina Konrad.
Ich danke euch, hat mir viel Spaß gemacht mit euch beiden.
Das freut uns.
Macht's gut, tschüss.
Ja, Carina, das war ja ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Carina. Für mich wirklich sehr schwierig, also die schwierigste Folge von der Namensgebung her, muss ich sagen, mit zwei Carinas, die immer sich vielleicht auch beide gleichzeitig angesprochen gefühlt haben.
Hast du gut gemacht, Johannes.
Aber ich muss sagen, man hat ja doch noch ein paar interessante Einblicke hinter die Kulissen, finde ich, auch gekriegt, was man ja so als Laie nicht unbedingt immer tagtäglich mitkriegt. Was war denn so ein Punkt, den du spannend fandest oder wo du sagst, hat mir vielleicht jetzt auch Mut gemacht für die Zukunft, auch wenn meistens ja schon immer wieder rausgeklungen ist, dass es ja alles langwierige Prozesse sind, aber wo hast du so einen kleinen Denkanstoß gekriegt?
Also mir hat schon als Denkanstoß, ich bin ja ein sehr bescheidener Mensch, schon gereicht, einfach auch mal wieder ja zu hören, dass da im Hintergrund halt eben auch mit Fachleuten diskutiert wird. Also ich finde, es wird ja immer politisch auch viel zu wenig nach außen getragen. So, wir kennen alle dann die Entscheidungen, aber was für Diskussionen dahinter stehen, dass das vielleicht dann eine Entscheidung, ein Kompromiss und noch das kleinere Übel war, in Anführungszeichen, ja, das bekommt man ja so gar nicht mit irgendwie, und das hat mich schon irgendwie beruhigt oder beziehungsweise lässt hoffen und finde ich positiv, dass ja Carina eben da auch erzählt hat, dass da im Hintergrund ja auch viel passiert und da eben viel diskutiert wird und eben auch ja mit Menschen, die dann schon auch noch vom Fach sind. Ja, weil wir sind natürlich auch alle immer ganz gut da drin, mit dem Finger ja auf die Politiker zu zeigen und uns zu beschweren. Und ich kann das auch nur unterstützen, was sie jetzt am Ende auch gesagt hat, ja, dass man sich halt möglichst, wenn man noch Zeit und Kapazitäten hat, ja, vielleicht auch versucht, eben politisch zu engagieren, ne? Also ich meine, dann kann man eben auch zumindest versuchen, was zu ändern. Und wie sie ja schon gesagt hat, dauert das dann ja auch manchmal ein bisschen länger. Ja. Und das ist auf jeden Fall das, was ich positiv mitnehme, was noch hoffen lässt. Also ich, wie gesagt, ich möchte ja auch immer gerne positiv sein und nicht immer alles so negativ sehen. Und ich habe wirklich die Hoffnung nach wie vor, sonst würde ich das, glaube ich, auch alles nicht mehr machen, dass sich noch was ändern kann. Ich hoffe nur immer, dass es Punkt 1 nicht allzu lange dauert, dass da auch wirklich mal Taten auf die Worte ja folgen. Das ist das, was mir halt manchmal eben ein bisschen fehlt, dass es sehr schwammig und viel diskutiert wird und dann aber irgendwie ja im Sande verläuft, und dass ich hoffe, dass der dass nicht noch irgendein Knall passieren muss bis dahin, dass eben dann auch was passiert, weil das ist manchmal so meine Befürchtung auch, wo ich mir denke, in allen Lagen, die wir haben, egal ob das wie angesprochene Pandemie war, ob das ein Krieg in Europa ist, frage ich mich manchmal, was muss dann noch passieren, dass der Knall hier endlich mal gehört wird.
Ja, doch, da gebe ich dir recht, Carina, da kann ich voll und ganz mitgehen. Was ich jetzt auch wieder gemerkt habe, was ich eigentlich so finde, was richtig Respekt verdient, ist ja dieses immer wieder gegen diese Windmühlen anreden.
Oh ja.
Man muss mit allen Charakteren, da gibt es ja wahrscheinlich schwierige Charaktere, weniger schwierige Charaktere, aber jeder hat ja vielleicht eine andere Meinung, und dann vor allen Dingen parteiübergreifend gesehen hat natürlich jeder eine andere Meinung, und das alles immer zu diskutieren und mit dem Wissen auch, dass man vielleicht völlig in die falsche Richtung läuft, aber man kann vielleicht auch nicht unbedingt da bis ins Letzte was das Beste rausholen, und dann diese Kompromissbereitschaft. Ich finde, da haben alle Politiker wirklich großen Respekt verdient, dass sie das tagtäglich auf sich nehmen, weil es ist ja nicht so, was man jetzt ja auch immer wieder rausgehört hat, dass man alles umsetzen kann, was man gerne wollen würde. Mhm. Aber da tagtäglich dann noch immer sich dann reinzuhängen und doch das Bestmögliche rauszuholen, und wie sie dann gesagt hat, dann vor allen Dingen auch nicht aufhören, da irgendwie, oder man darf ja dann auch nicht die Kraft verlieren, um die Sachen voranzutreiben. Und wie hat sie, die hat ja dann ja dieses schöne Beispiel gesagt, da man darf nicht aufhören, die Saat zu säen. Und ich glaube, ja, persönlich, ich hätte irgendwann auch verloren, die Lust verloren, die Saat zu säen, weil, weil halt bei vielen Sachen die Ergebnisse so lange auf sich warten lassen. Und na gut, im Hintergrund, das ist vielleicht wieder das nur, was man von außen sieht. Und natürlich sieht man im Hintergrund, wenn man dann eine Diskussion hatte mit einer anderen Partei, dass man sich da jetzt geeinigt hat, und uns wird ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, immer nur das Endergebnis präsentiert, was halt, genau, vielleicht sehr lange, ja, Schritte braucht, aber die Schritte werden ja im Hintergrund, sind die ja allen bewusst, nur die werden halt nicht der breiten Öffentlichkeit gezeigt. Ich finde, das hat wirklich ja Respekt verdient, und das macht mir auch in gewisser Weise ja Hoffnung, weil wir halt so Politiker dann doch ja noch haben, wie wir gehört haben, die sich da auch so voll reinhängen für ihre Ansichten und das Bestmögliche da einfach rausholen für unser Land. Und ja, und das ist so das, was ich ganz spannend fand tatsächlich an dem Gespräch. Mhm. Ja, Carina, dann würde ich sagen, vielen Dank, Carina, dass du wieder mit dabei warst bei der Folge. Und vielen Dank auch an die Zuhörer, die zugehört haben. Wenn ihr noch Feedback habt, ja, sagt uns einfach Bescheid über die üblichen Wege, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dass du natürlich wieder das letzte Wort hast, Carina.
Ja, vielen Dank, Johannes. Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern. Hoffe, die Folge war auch für euch interessant und vielleicht geht ihr auch mit einer etwas positiven Stimmung daraus. Ja, vielleicht habt ihr Lust oder fühlt euch motiviert dadurch, euch auch politisch zu beteiligen, weil da kann ich allen Politikern nur recht geben. Am Ende des Tages beschweren wir uns alle, dass zu wenig Praktiker in der Politik unterwegs sind und wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Wir hoffen, wir konnten eure Fragen alle klären und wenn es Feedback gibt, gerne an uns. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.